Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wir schreiben Tag 2 nach den Wahlen in Ostdeutschland. Und die Reaktionen der Parteien nach dem Urnengang, die lassen tief blicken. Es ist eine Mischung aus Schuldzuweisungen, Wehklagen und einer Dämonisierung der AfD. Doch wie geht es nun weiter? Werden die unterlegenen Parteien aus gemachten Fehlern lernen? Und wie stehen die Chancen auf einen tatsächlichen Politikwechsel? Das bespreche ich jetzt mit dem Journalisten und Buchautor Alexander Wendt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Wendt, bevor wir auf die Reaktion der einzelnen Parteien schauen, lassen Sie uns zunächst etwas allgemeiner starten. Wie haben Sie selbst den vergangenen Wahlabend erlebt? Gab es da Überraschungen für Sie?
Eigentlich keine großen. Es ging ja nur um die Frage, kommt die AfD über diese 33%? Das bedeutet, dass sie dann auch mitreden kann bei Verfassungsänderungen, bei Richterwahlen, bei der Besetzung des Präsidenten des Landesrechnungshofes, oder bleibt sie darunter? Und die zweite Frage, gelingt es den anderen Parteien, vornehmlich unter Führung der CDU, noch irgendwie eine Koalition zusammenzuzimmern? Diese Frage ist jetzt beantwortet. In Thüringen liegen sie über dieser Marke, also sie haben diese sogenannte Sperrminorität oder dieses Mitrederecht, wie man es auch positiv wenden kann. Und zum Zweiten, in Thüringen wird es nicht funktionieren, wie anfangs noch gedacht, am frühen Wahlabend, eine Koalition zusammenzuzimmern aus CDU, BSW und SPD. Da fehlt eben ein Mandat. Und jetzt muss die CDU in Thüringen entweder mit der AfD kooperieren, was sie immer ausgeschlossen hat, oder mit der Linkspartei kooperieren, was sie auch immer ausgeschlossen hat. Also sie ist jetzt genau in dieser Lage, die ich und auch viele andere zumindest in einem dieser beiden Bundesländer für diese Wahl erwartet haben.
Die AfD hat am Nachwahltag noch einmal erwähnt, dass sie bereit ist, mit allen Parteien für Koalitionsverhandlungen zur Verfügung zu stehen. In Thüringen, da will sie natürlich auch ganz klar die Führung übernehmen. AfD-Chef Tino Chrupalla hat selbst gesagt, dass auch in Sachsen man für Gespräche zur Verfügung stünde. Soweit wird es aber wahrscheinlich nicht kommen, oder?
Naja, es ist noch eine ein bisschen offene Frage in Thüringen. Eigentlich ist es so, dass der Wahlgewinner die Partei, die am stärksten abschneidet, dann auch einlädt zu Gesprächen. Das wäre in Thüringen dann in der Tat die AfD, die auch deutlich vor der CDU liegt. Die CDU hat das ausgeschlossen, ist allerdings eben in dieser für sie sehr unangenehmen Lage, dass sie jetzt nach der einen oder anderen Richtung ihre Versicherung brechen muss. Und zum Zweiten gibt es einen interessanten Punkt. Das BSW ist da auch nicht ganz einheitlich, sondern auch da entscheiden offenbar die Landesverbände ganz selbstständig. In Sachsen hat die Spitzenkandidatin das sehr klar ausgeschlossen, dass sie mit der AfD in Gespräche kommt. In Thüringen ist das nicht so eindeutig. Dort hat die Spitzenkandidatin noch einmal am Wahlabend gesagt, man wolle einen neuen Stil in die Politik einführen. Und auch bei diesem großen Runde der Spitzenkandidaten hatte sie schon einmal erwähnt auf diese Frage, ob sie denn nun sich eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen kann. Ja, also punktuell durchaus. Man müsse sich dann immer von Fall zu Fall, von Gesetzesvorlage zu Gesetzesvorlage es anschauen. Deshalb ist jetzt in der Tat die interessante Frage, ob möglicherweise das BSW in Thüringen dem Gesprächsangebot erstmal folgt. Dann natürlich noch nicht automatisch sehr viel mehr, aber dann wäre erstmal diese Grenze überschritten oder diese Blockade nicht mehr wirksam. Und im Übrigen, so wie ich das auch am Anfang gesagt habe, man wird sich mit der AfD bei der Wahl von Verfassungsrichter, von anderen Richtern, von anderen hohen Beamten und auch bei Verfassungsänderungen ohnehin an einen Tisch setzen müssen. Also diese Totalblockade, dieses totale Ausschließen der AfD, das ist eben in Thüringen nicht mehr möglich.
Interessant ist, wenn wir uns das Alter der Wähler anschauen, so ist es, dass im besonders jungen Segment, also die Jungwähler, vornehmlich überwiegend AfD gewählt haben, über ein Drittel waren es. Und bei den älteren Wählern, da war die CDU die beliebteste Partei an der Wahlurne. Wie erklären Sie sich das?
Also bei den Älteren ist die Erklärung die, dass sie zum einen die Generation ist, 60 plus, kurz unter 60, die deutsche Einheit noch sehr bewusst miterlebt haben, die Zeit 89 und 90, und auch immer noch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber der CDU empfinden, gegenüber Helmut Kohl, aber auch gegenüber dem sehr frühen Ministerpräsident dort in Thüringen, dem zweiten Ministerpräsidenten, nämlich Bernhard Vogel. Also das wirkt noch nach. Dann ist es auch immer noch die Rentenpolitik. Die Rentner sind meistens noch relativ gut gestellt, zumindest die Generation, die jetzt schon in Rente ist, schon länger in Rente ist. Und sie wollen auch nicht mehr grundstürzende Veränderungen. Sie sind auch ausgenommen von diesen großen Umbrüchen am Arbeitsmarkt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und die Jüngeren, die sind genau diesen Umbrüchen sehr, sehr stark unterworfen, stärker als diejenigen, die schon in ihren Jobs sind. Denn die wollen ja erstmal hinein in den Arbeitsmarkt, in möglichst gut bezahlte Jobs und erleben jetzt, dass viele Firmen Stellen abbauen. Jetzt kam kürzlich, ganz kurz vor den Wahlen, die Mitteilung, dass 60% aller Unternehmen in Deutschland Stellen abbauen wollen. Und im Osten, wo ohnehin wenig Firmenzentralen sind und viele verlängerte Werkbänke, trifft das dann doppelt und dreifach. Es sind ohnehin viel weniger gut bezahlte Industriearbeiterjobs oder Verwaltungsjobs in großen Unternehmen da als im Westen. Und da ist also kein Fett, was weggeschnitten werden kann, sondern da geht's direkt nicht nur in das Fleisch, sondern in die Knochen. Das trifft also Jüngere, die in den Arbeitsmarkt erst hinein wollen, besonders. Zweitens sehen sie natürlich, ich hatte ja vorhin dieses Stichwort Rente, dass für sie angesichts dieser riesigen Belastungen dieses Landes, angesichts der Tatsache, dass die Renten schon ab 2030 nur noch unter großen Mühen zu bezahlen sind, angesichts der Tatsache, dass die Beherbergung von Migranten im Jahr rund 50 Milliarden Euro kostet. Sie sehen also, dass es für sie dann auch sehr schlechte Aussichten gibt, später mal eine einigermaßen vernünftige Rente zu bekommen. Und dann kommt noch etwas Drittes dazu. Es hat jetzt immer wieder diese sehr, sehr starke Betonung in der politischen Kommunikation oder Agitation gegeben von Grünen, von SPD und von öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Immer wieder der Verweis auf den Nationalsozialismus, immer wieder das inflationäre Verwenden des Wortes Faschist und Faschismus in Bezug auf Höcke, in Bezug auf die AfD. Und da muss man wirklich feststellen, dass über 80 Jahre nach Kriegsende es bei 18- bis 24-Jährigen einfach nicht mehr wirkt. Also die wollen sich nicht mehr sagen lassen, so wie Bettina Schausten das Sonntag in ihrem Kommentar versucht hat herzuleiten, dass sie irgendwie diejenigen sind, die jetzt die NSDAP und Hitler und den Zweiten Weltkrieg fortsetzen, indem sie bei der AfD ankreuzen. Übrigens gibt es dieses Phänomen, dass gerade Jüngere rechte Parteien wählen, dezidiert rechte Parteien, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich genauso.
Zu den großen Verlierern des Wahlabends, da gehörten die Ampelparteien SPD, Grüne, FDP. Am Tag danach, da gab es dann ja erst einmal die Erkenntnis, dass man verloren hat, das schien schmerzhaft, so sagte es zumindest Grünen-Chef Umid Nuripur. Die SPD selbst schien sich darüber zu freuen, dass man überhaupt in beiden Landtagen noch vertreten ist. Und die FDP läuft unter ferner Liefen. Wie steht es denn um die Zukunft der Ampel?
Also meine These ist, dass die Wähler in Sachsen und Thüringen am 1. September die Ampel einfach ausgeknipst haben. Diese Abstrafung ist so gewaltig, so offensichtlich, dass sie einfach nicht mehr ignoriert werden kann, auch wenn das eben nur zwei relativ kleine Bundesländer waren. Zweitens sah man auch schon am Wahlabend, dass die Ampel im Grunde ihre gemeinsame Tätigkeit, die ja ohnehin schon extrem hakelig und holprig vorangegangen ist, spätestens an diesem Sonntag eingestellt hat und in einen Wahlkampfmodus übergegangen ist. Also jede der drei Parteien gegen die anderen zwei. Es gibt nach wie vor keinen Haushalt für 25, der beschlossen ist. Jede dieser Parteien pocht auf etwas anderes und erklärt etwas anderes für unantastbar. Die SPD, die ständige Ausweitung des Sozialstaates inklusive Bürgergeld. Die Grünen, die unbegrenzte Einwanderung in die Sozialsysteme durch Asylmigration. Die FDP pocht auf die Schuldenbremse und hat da zumindest die Verfassung auf ihrer Seite. Aber das sind unvereinbare Positionen. Dann hat Kevin Kühnert am Wahlabend darauf hingewiesen, die Koalition aus seiner Sicht nur bestehen kann, wenn das sogenannte Rentenpaket beschlossen wird. Das will die FDP nicht, weil sie es für unrealistisch hält, aufgrund der demografischen Entwicklung das so zu beschließen. Das war meiner Meinung nach schon eine halbe Koalitionskündigung. Wenn die Ampel jetzt noch weitermacht, dann werden die sich ein Jahr lang durchschleppen mit einem vorgezogenen und für das Land fürchterlich toxischen Wahlkampf. Toxisch deshalb, weil dann Regierungsarbeit kaum noch stattfindet, sondern jeder versucht, sich von den anderen abzusetzen und dem anderen möglichst noch Hiebe zuzufügen.
Viele Bürger, die wünschen sich natürlich, dass jetzt aber auch wirklich möglicherweise etwas nach diesen Landtagswahlen im Osten passiert politisch, dass sich in der Regierung eben doch noch ein Umdenken entwickelt. Am heutigen Dienstag, da treffen sich ja auch Kanzler, Ministerpräsidenten und Vertreter der Union, wenn es um Migration und Asyl geht. Ist es nicht vorstellbar, dass sich vielleicht doch zumindest in diesem sehr wichtigen Punkt Migration und Asyl doch noch etwas dreht in den kommenden Monaten?
Das kann durchaus sein und das deutete sich schon an mit dieser Abschiebungsaktion so 5 Minuten vor der Angst, wie man sagt, also ganz kurz vor dem Wahltag von 28 Straftätern nach Afghanistan. Aber man kann zum einen sagen, ja, immerhin kommt langsam etwas in Gang, der Umgang mit der Migration, also vor allem die Abschiebung, etwas realistischer. Zum anderen verschlechtert das aber eher noch die Situation der Ampelparteien. Denn zum einen, wenn 28 abgeschoben werden oder den Mist 50 oder 70, dann wissen die Bürger erstens, das ändert kaum etwas daran, dass Zehntausende in diesem Land kein Bleiberecht haben, keine Bleibeperspektive und trotzdem hier sind, dass etliche von denen schon kriminell geworden sind. Man hat das ja auch gesehen. Also einer dieser Abgeschobenen, der hat 160 Straftaten begangen. Da fragt sich natürlich jeder, warum konnte der überhaupt so lange hier bleiben? Und zum Zweiten zerfällt diese Argumentation, das geht alles nicht, das ist rechtlich gar nicht möglich. Jetzt sehen die Bürger, ach, geht ja doch. Und vor allem, sie registrieren, ach, kurz vor Wahlen und bei diesen Umfrageergebnissen, die sich jetzt rumgemünzt haben in Stimmenergebnisse für die AfD. Das heißt, ihnen wird nochmal vor Augen geführt, ohne diesen Druck, ohne diese Ergebnisse für die AfD und auch das BSW wäre es wahrscheinlich noch nicht mal zu dieser Mini-Abschiebung gekommen und würde es auch nicht zu weiteren kommen und würde es auch nicht zu den Gesprächen im Kanzleramt kommen. Das heißt, die nicht mehr weiter so Parteien wählen wollen, also AfD und BSW würde ich auch mit dazu zählen, die sind eher noch motiviert, weil sie denken, es ist gut, den Druck hochzuhalten, denn nur so geschieht etwas. Also das, was jetzt passiert, vielleicht ein bisschen mehr Realismus in der Migrationspolitik, das ist zu wenig und kommt zu spät.
Sagt der Journalist und Buchautor Alexander Wendt und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke auch.